Ja, ich bin heute hier für das Wort Gottes, aber ich bin's nicht. Der Herr muss es sein, der heute spricht, und deshalb möchte ich beten. Treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke für dieses Licht, das du uns zurückgelassen hast. Danke, dass wir ein festes prophetisches Wort haben, dass wir wissen dürfen, was deine Gedanken sind. Bitte sprich heute Morgen zu jedem Einzelnen. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Du kennst die Sorgen, die Lasten, der seelische Zustand. Bitte, Herr, sprich heute Morgen durch dein Wort und verändere uns. Schenk, dass wir verändert gehen dürfen. Ich bitte dich, dass du jetzt übernimmst. Im Namen Jesu Christi bete ich. Amen. Okay, bitte schlagt auf, Apostelgeschichte Kapitel 9. Kommt zu Apostelgeschichte Kapitel 9. Das ist auf der Seite 212 im Neuen Testament. Ich möchte die ersten 6 Verse lesen aus der bekannten Geschichte von der Bekehrung des Saulus. Apostelgeschichte 9, ab Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Treuen und Morden wider die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe gegen Damaskus an die Schulen, auf dass, so er etliche dieses Wegs fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte gegen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgest du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgest. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel lecken. Und er sprach mit Zittern und Sagen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm: Stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Nun, was für eine Geschichte ist das? Was für eine Bekehrungsgeschichte? Es gibt Menschen, die sagen, ich kann mit dem Christentum nicht viel anfangen. Ich glaube nicht an die Auferstehung. Ich glaube nicht an Übernatürliches. Wo gibt es denn diese Geschichte, dass der größte Verfolger der Christen zu dieser Zeit, historisch belegt, der Saulus, gelehrt unter dem Gamaliel, dem berühmtesten Lehrer der Zeit, ein Pharisäer, ein Eiferer, ein Verfolger der Christen, er hat sie nicht nur getötet, er hatte Freude daran, er hat sie gefoltert. Wenn wir lesen, ein Kapitel vorher heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 1, über den Stephanus, der hingerichtet wurde, gesteinigt wurde. Saulus aber hatte Wohlgefallen an seinem Tode. So ein richtiger Eiferer. Oder wir kennen das aus anderen Religionen. Töten im Namen Gottes und damit meinen, etwas Gutes zu tun. Wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte 26, da sehen wir, er erzählt seine Geschichte. Und in Vers 9, der Paulus, in Vers 9 sagt er: Zwar, ich meinte auch bei mir selbst, ich müsste viel zuwidertun dem Namen Jesu von Nazareth, wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, da ich viel Heilige in das Gefängnis verschloss, darüber ich Macht von den Hohenpriestern empfing. Und wenn sie erwürget wurden, half ich das Urteil sprechen. Und durch alle Schulen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Das war Saulus. Er verfolgte sie. Er war unsinnig. Der hat sie gefoltert und hat sie zum Lästern gebracht. Der hat Dinge getan, die man nicht aussprechen kann, die du dein Leben lang nicht vergessen wirst. Aber der hat sich zu Jesus bekehrt. Weißt du, das müssen wir schon mal anschauen. Da gibt's keine Religion auf Erden, die das vorweisen kann. Also die breiten sich aus durch Eroberung, durch Unterdrückung, durch Kriege, durch Kinderzeugen, wie auch immer. Aber wo kommt jemand zum Glauben, der Verfolger war? Nur bei Jesus Christus. Ich möchte heute Morgen das ganz einfach halten. Es sind ja nur 6 Verse, deine Apostelgeschichte 9. Und ich möchte gerne diese 3 Fragen anschauen. Es sind nämlich 3 Fragen gestellt worden in dieser Geschichte. Und die erste Frage, die finden wir in Vers 4. Vielleicht nochmals Vers 1 und 2. Das alte Deutsch. Saulus aber schnaubte noch mit Treuen und Morden, wieder die Jünger des Herrn, und ging zum Hohenpriester. Er schnaubte. Der war noch in Rage. Da war noch ganz viel Wut. Der hatte noch nicht genug gemordet. Das will der Text uns sagen. Er schnaubte noch mit Treuen, das Bedrohen, das jemand Angst einjagen und morden, wieder die Jünger des Herrn. Und er hatte noch nicht genug. Und da bekommt er den Auftrag, Briefe gegen Damaskus, dass er etliche, wo er etliche fände, dass er sie gebunden nach Jerusalem führt. Aber da geschieht etwas. Auf dem Weg, und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme und sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgest du mich? Nun, ich möchte darüber etwas sagen. Das ist die erste Frage. Die erste Frage kommt von Gott. Gott hat immer die besten Fragen. Weißt du, es ist ja eigentlich seltsam, dass Gott etwas fragt. Weil Gott weiß ja alles. Er braucht von uns keine Informationen. Alle Fragen, die er stellt, sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Sie sind eine Hilfe, damit unser Herz verändert wird. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich könnte es auch so formulieren. Oder was machst du? Was machst du überhaupt? Und ich denke, das Beste, was dir geschehen kann, auch heute Morgen, ist, dass der Herr zu dir spricht. Er weiß, was er dich fragen muss, ich weiß es nicht. Aber kennst du die erste Frage damals beim Sündenfall zu Adam? Adam, wo bist du? Wo bist du? Diese Frage war nicht gestellt geografischer Natur. Ich möchte gerne wissen, wo du bist. Ich sehe dich nicht. Sie ist eine Frage an Adam. Wo bist du im Verhältnis zu Gott? Wo bist du in der Gemeinschaft zu Gott? Frag dich das. Der Herr fragt dich das immer wieder. Wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier am Eisberg in der Gemeinde. Das ist gut. Aber das ist noch nicht die Antwort. Wo bist du? Wo bist du in der Gemeinschaft zu Gott? Wo stehst du zu ihm? Wo ist dein Herz? Oder? Das ist die richtige Frage. Nicht, wo bist du geografisch, GPS, sondern wo bist du mit deinem Herz? Das ist die richtige Frage. Diese Stimme vom Himmel kommt und sagt: Saul, Saul, weißt du, was das bedeutet? Gott ist persönlich. Er nennt dich bei Namen. Es interessiert ihn nicht. Wir sind keine Nummern für Gott. Wir sind ganz persönliche Seelen, die er geschaffen hat. Er sagt: Saul, Saul, Lazarus, Simon, Simon und so weiter. Oftmals kommt Samuel, Samuel, diese Doppelnamen. Der Herr interessiert sich für dich persönlich, sogar für einen Verfolger der Gemeinde. Wir können da weitergehen mit Fragen. Der Herr hat gefragt zu Adam und Eva: Wer hat dir gesagt, dass du nackend bist? Weil sie haben gesagt, ja, sie haben gegessen vom Baum, wo sie nicht essen durften, Baum, Erkenntnis von Gutes und Böses. Und da erkannten sie, dass sie nackend waren und haben sich geschämt. Dann sagt der Herr: Ja, wer hat es dir gesagt? Gute Frage. Zu Elia sagt er: Was machst du hier, Elia? Als er sich verkrochen hat beim Berg Horeb. Was machst du, Elia? In Markus 5, bei der Frau mit 12 Jahren Blutfluss. Wer hat mich angerührt? Alle haben ihn angerührt, aber nur jemand im Glauben. In Johannes 6, als Jesus erklärt, ich bin das Brot des Lebens. Und er redet davon, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, und sie verstehen es nicht. Und viele wenden sich ab. Und er sagt zu den Jüngern, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weg? Was für eine super Frage. Er fragt seine engsten Jünger, wollt ihr auch weggehen? Petrus hat die richtige Antwort. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Schau, der Herr erkennt dich am besten. Und oftmals fragt er die richtige Frage, die nur dich betrifft. Und hier ist es, wenn wir in Apostelgeschichte 9 zurückgehen, er spricht zu Saulus, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich meine, das ist ein Schock jetzt. Für einen eifrigen, religiösen Menschen, der gedacht hat, ich mache alles richtig, ich töte diese Menschen und das ist recht so, das gefällt Gott. Und jetzt kommt diese Stimme und ich bin 100% überzeugt, Saulus wusste, das kann nur Gott sein. Und diese Stimme sagt, was machst du überhaupt? Was machst du überhaupt? Auf einmal wird in Frage gestellt, dass er richtig unterwegs ist. Und hey, diese Frage musst du dich auch stellen, auch als Christ. Oh, wie oft irren wir. Wie oft gehen wir den Weg falsch. Wir meinen zwar, alles ist richtig. Oh, wir müssen uns korrigieren lassen. Immer, immer und immer wieder. Herr, leite mich auf ewigem Wege. Wir gehen oft links und rechts. Ist wahr. Stolz kommt auf. Wir haben das Gefühl, wir machen es recht, andere machen es falsch, oder? Amen, Amen, Amen. Ist so. Aber jetzt kommt diese Stimme. Weißt du, ich habe die Überzeugung, über 90% der Menschen auf dieser Welt sind nicht erlöst. Nach der Schrift sind sie Feinde von Gott. Sie sind unter dem Zorn Gottes, so sagt es die Bibel. Und wie würden die Menschen reagieren, wenn die Stimme kommt vom Himmel zu jedem Einzelnen und sagt, was machst du? Was verfolgest du mich? Was kämpfst du gegen mich? Weißt du, Gott muss sich nicht verteidigen. Er ist nicht empört. Er sagt, was versuchst du überhaupt? Du kitzelst hier an meinem Fuß und du denkst, ich kann gegen Gott kämpfen. Nee, das geht doch nicht. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage finden wir in Vers 5. Sie kommt von Saulus. Eine herrliche Frage. Er aber sprach, Herr, wer bist du? Das Herr aus dem Griechischen, bedeutet Kyrios, wird verwendet für Gott. Im alten Luther hast du es einfach, immer wenn Herr mit H groß, E groß, dann ist es das Kyrios. H groß, E klein, ist gemeint einfach der Herr, ein Herr und eine Dame, oder? Dieses Herr. Aber dieser Herr ist Gott. Und er sagt eigentlich, Gott, wer bist du? Das ist eine gute Frage. Weißt du was? In unserem Christenleben, wie Martin das ja auch schon irgendwo angedeutet hat, geht es darum, Jesus besser kennenzulernen. Erkenntnis zu bekommen, wer ist denn Jesus? Weil das ändert alles. Es ist nicht die Frage, wie viele Informationen hast du, wie gut kenne ich die Bibel. Es ist wichtig, die Bibel gut zu kennen. Aber wie gut kennst du den Herrn? Hast du Erkenntnis über seine Person? Weil das ändert alles. Das ändert alles. Ja, da können noch so viele Leute gegen mich sein, wenn ich weiß, wer der ist, der auf meiner Seite steht. Oh, dann ändert sich vieles. Wenn wir Erkenntnis darüber haben, wer Jesus Christus ist, das A und das O, der Erste und der Letzte, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde. Warum sollten wir uns fürchten? Warum sollten wir uns wieder sorgen? Oder haben wir zu wenig Erkenntnis über ihn? Das ist doch der Punkt. Schau mal in Johannes 4. Ich nehme die Stelle so gerne, weil sie eindrücklich ist. Johannes 4. Dort spricht Jesus mit der Samariterin beim Brunnen. Und nur dieser Vers 10, dort heißt es in Johannes 4, Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wenn du erkennetest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Jesus sagt, wenn du verstehen würdest, wer ich bin, der jetzt zu dir spricht und sagt, gib mir Wasser, was würde sie tun? Was würde sie tun, wenn sie es erkennen würde? Sie würde es sofort geben. Und sie würde sofort bitten, gib mir lebendiges Wasser. Es ist nicht die Frage, oh, sind die Menschen offen für das lebendige Wasser? Es ist die Frage, erkennen sie den, der es anbietet? Wer würde das abschlagen? Es gibt doch keinen Menschen auf diesem Planeten, der im vollen Bewusstsein dessen, was es bedeutet, ewiges Leben zu haben und wer Jesus Christus ist, zu sagen, nein, danke Jesus, ich brauche das nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, niemand würde es abschlagen. Aber die Menschen erkennen nicht, wer er ist. Und wir Christen müssen ihn besser erkennen. Es ist nicht falsch zu fragen, Herr, zeig mir, wer du bist. Oder schmeckend, dass der Herr freundlich ist. Du musst ihn schmecken lernen. Du musst ihn kennenlernen. Oder heißt das, dass wir danach heilig wandeln? Nein, nein. Nicht von meiner Erfahrung. Wir sind schwach. Aber was für ein Trost zu wissen, wer er ist. Wer ist Jesus Christus, der Anfänger und Vollender vom Glauben? Was heißt das? Er vollendet, nicht ich. Es ist alles in seiner Hand. Mein Heil, dafür sorgt er. Er hat dafür gesorgt, nicht ich. Wären unsere Sorgen nicht kleiner, wenn wir verstehen, wer Jesus ist? Würden wir Gott nicht mehr fürchten? Wir würden ihn mehr fürchten, oder? Wenn wir wüssten, wer er ist. Hätten wir nicht mehr Freude? Freude? Hey, Christ! Grund zur Freude, eure Namen sind im Himmel geschrieben. Weißt du, damals die Pharisäer kamen zu Jesus. Warum essen und trinken deine Jünger? Das machen die Jünger der Pharisäer und die Jünger des Johannes nicht. Ja, weißt du, wenn der Bräutigam dabei ist, dann wird gefeiert. Ja, das war damals bei Jesus, jetzt ist er nicht mehr bei uns. Doch, doch. Darum haben wir fein gegessen und getrunken und gelacht, weil der Bräutigam ist mit uns. Hey, wir gehen himmelwärts. Ich glaube nicht, dass es, wir brauchen Ernsthaftigkeit, Amen, wir brauchen Gottesfurcht, Amen. Aber ich glaube nicht, dass wir Leute gewinnen können mit einer Trauerstimmung. Nein, weil diese Welt hat ja keine echte Freude. Wo denn? Was ist denn die Freude dieser Welt? Ein Witz, oder? Etwas, das zerrinnt. Alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Das ist der Zustand dieser Welt. Schau, was hier steht in Apostelgeschichte 9, wenn wir weitergehen, Vers 5, die Antwort. Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgest. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel lecken. Ich hätte gehofft, heute wären noch zwei, drei Moslems hier, die wir gestern getroffen haben, gute Gespräche gehabt haben. Dieser Gott zeigt sich mit, ich bin Jesus. Das ist schon krass. Stell dir vor, was hier geschieht beim Saulus, der Verfolger der Gemeinde, der hat die Gesichter vor Augen, die blutigen Gesichter der getöteten Männer, Frauen und Kinder, die er gefoltert hat, wie er so richtig erbost war, voller Zorn, voller Eifer, um Menschen zu töten im Namen seines Glaubens. Und jetzt kommt diese Stimme vom Himmel und sagt, ich bin Jesus. Was? Du bist Jesus. Da zerbricht eine Welt. Nicht nur die Welt, auch sein Leben zerbricht jetzt. Er ist Pharisäer, kannst du vergessen. Er ist ein Eiferer vom Gesetz, kannst du vergessen. Er hat wahrscheinlich dafür ausgesorgt, eine Entlöhnung, eine Pension, was auch immer. Da musst du nicht mehr hart arbeiten, da bist du Pharisäer. Kannst du vergessen. Ansehen der Person, kannst du vergessen. Leute werden dich hassen, genau das wird passieren. Viel mehr als ihr alle musste dieser Saulus in dem Moment erkennen, was er alles verloren hat. Ein Schock. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er wusste schon, diese Stimme ist nicht irgendeine Stimme. Weil er hat ja schon gesagt, Herr, wer bist du? Die Stimme war, ich bin Jesus, Gott. Jesus Christus ist Gott, offenbart im Fleisch, der ewige Gott. Jesus Christus ist unser Gott, mein Gott. Und dann sagt er etwas Seltsames. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel lecken. Also da gibt es verschiedene Erklärungen. Ich sage immer das, was ich da lese. Stell dir vor, du hast einen Stachel im Mund. So. Einfach ein Stachel, der rauskommt. Und du fährst mit der Zunge so ein bisschen über den Stachel. Ist unangenehm. Mehr als unangenehm. Und du wirst dich verletzen. Du kannst das nicht, du kannst nicht gewinnen, diesen Kampf. Und Jesus sagt das wahrscheinlich so, versuch's gar nicht. Du hast gar keine Chance. Du schaffst das nicht, du wirst dich verletzen. Weißt du, Gott ist so geduldig und langmütig und will nicht, dass jemand verloren geht. Er lässt den größten Sünder 90 Jahre alt werden. Auch wenn der 90 Jahre gegen Gott kämpft, Gott ist geduldig, mach mal. Du wirst nicht gewinnen. Aber wie steht es mit uns Christen? Kämpfen wir nicht oft gegen Gott? Nein, ich nicht. Doch. Was heißt es denn, außer seinem Willen zu wandeln? Was heißt es denn, den Geist zu dämpfen? Das heißt, gegen ihn zu kämpfen. Weißt du was? Ich habe diese Lektion gemacht. Ich mache sie immer wieder. Ich werde nicht mehr glücklich in diesem Leben ohne Jesus Christus. Ich versuche es immer wieder. Ich suche manchmal die Freude an der Welt, die Lüste dieser Welt und es enttäusche nur. Weil ich verletze mich daran. Es fällt mir schwer, wieder den Stachel lecken. Das ist damit gemeint. Er sagt, Saulus, ab jetzt hör auf, gegen mich zu kämpfen. Es bringt nichts. Es ist wie mit einer Faust in einer Marmorwand reinzuschlagen, immer und immer wieder. Das Einzige, was geschieht, deine Knochen brechen, deine Hand blutet und die Wand, die bewegt sich keinen Millimeter. Lieber Christ, geh nach dem Willen Gottes. Hör auf, gegen ihn zu kämpfen. Du sagst, nein, Christen sind nicht so. Oh, ich sehe nur noch Rebellion. Ich sehe Lauheit in meiner Gemeinde, überall in den Gemeinden. Ich sehe Selbstgefälligkeit nur bis hierhin, nicht weiter. Das geht doch nicht. Hat Jesus nicht alles für uns gegeben, sein Leben? Müssen wir sterben für Jesus? Nein, wir müssen leben für Jesus. Er ist für uns gestorben. Ist es fair zu behaupten, er hat es verdient, nachdem er für uns gestorben ist, dass wir für ihn leben? Das ist ein faires Angebot, oder? Es ist nicht zu viel verlangt. Ich möchte weitergehen. Wir lesen Apostelgeschichte 9, Vers 6. Und er sprach mit Zittern und Zagen, und jetzt kommt die dritte Frage, und es ist eine unglaublich wichtige Frage. Ich denke, das ist die wichtigste Frage vielleicht heute Morgen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Weißt du, Saulus ist ganz besonders, weil er macht hier etwas, das ich nirgends genau sehe in diesem Tempo. Was hier vorgehen muss im Kopf und im Herz von Saulus ist unvorstellbar. Da geschieht so viel Verarbeitung, Und so viel Gedanke, der muss traumatisiert sein. Ja, wir wissen, es gibt danach später noch eine Zeit, wo er quasi zur Ruhe kommen muss, Dinge klar ordnen muss. Aber dann geht er los wie eine Rakete. Der größte Christ beschrieben in diesem Buch. Der einflussreichste Christ der Geschichte ist Paulus von Tarsus. Dieser Mann hat Weltgeschichte geändert. Natürlich ist es der Herr. Aber er war der Verfolger der Gemeinde. Und ich sage das jetzt, viele Christen stellen diese Frage, die hier steht, nach Monaten, nach Jahren, vielleicht nach zig Jahren und einige nie. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wieso fragen einige Christen das nie? Ich sehe es an ihrem Leben. Sie fragen nicht, was der Herr will, dass sie tun sollen. Sie leben einfach. Ja, ich bin jetzt Christ. Halleluja, preis den Herrn. Und mach das Gleiche wie immer. Nee, das ist nicht Nachfolge. Paulus macht etwas, was ich nirgends beobachte. Er geht direkt auf den Kern des Problems und er sagt, weißt du was, jetzt ist fertig. Jetzt schreibe ich die Geschichte neu. Ich habe zurückgespult. Ich bin auf Seite 1 und es ist blanko. Es steht nichts mehr drauf. Und ich möchte jetzt wissen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Diese Betonung, du. Ab jetzt sagst du, was ich tun soll. Oh, wie oft sage ich, ich hätte Lust, das zu tun und das zu tun. Und dann merke ich schon, der alte Mensch. Der alte Mensch mit seinen Lüsten und Begierden, mit seinen Ideen und Träumen. Und was kommt daraus? Enttäuschung. Keine Frucht, keine echte Freude, keine Geisterfüllung. Und dann denke ich mir, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er stellt die richtige Frage. Ich möchte gern zu Philipper 3 gehen und wir sehen dort, was innerlich vorgegangen ist beim Paulus. Philipper 3, Vers 4. Paulus sagt dort, wiewohl ich auch habe, dass ich mich Fleisches rühmen möchte. So ein anderer sich dünken lässt, der möge sich Fleisches rühmen, ich vielmehr. Der ich am 8. Tage beschnitten bin, einer aus dem Volk von Israel, des Geschlechts Benjamin, ein Hebräer aus den Hebräern und nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet, denn ich achte es alles für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen ich alles habe für Schaden gerechnet und achte es für Dreck, auf dass ich Christum gewinne. Und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich entgegenkomme zur Auferstehung der Toten. Schau mal die Worte, die er wählt in Vers 7 und 8, Schaden und Dreck. Ich glaube, niemand sitzt hier, der so viel geopfert hat wie Saulus. Ist es schlecht, ein Pharisäer zu sein? Ist es schlecht, hohe Ausbildung zu haben? Ist es schlecht, über die Schrift, über die Tora, über das Gesetz und über das Alte Testament sehr gut Bescheid zu wissen? Natürlich ist das nicht schlecht. Das ist doch kein Dreck oder Schaden. Aber weißt du was? Im Vergleich zu Jesus Christus wird alles zu Dreck und Schaden. Alles. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist, aber es verblasst im Angesicht. Es verbleicht, es kann den Vergleich nicht ertragen, wenn du Jesus Christus anschaust und sagst, was auch immer ich für hoch und wichtig halte, im Vergleich zu Jesus Christus ist es Dreck und Schaden. Das will Paulus sagen. Und das ist bei ihm schnell gegangen. In ein paar Sekunden. Ein Schnelldenker. Ich bin kein Schnelldenker. Ich bin auch kein Schnellhandler. Der Herr nutzt mich mit ganz langsamen Jahren und so kann er mich formen. Ich bin sehr fragil. Ich ertrage nicht sehr, sehr gut Revolution. Aber so ist er ja mit uns unterschiedlich. Wie leicht ist es eigentlich, den Namen des Herrn anzurufen? Ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, es ist einfach. Menschen müssen zur Erkenntnis kommen, dass sie schuldig sind, dass sie Sünder sind und dass sie Jesus Christus brauchen, dass er der einzige Weg ist. Und sie dürfen im Glauben sagen, Herr, rette mich, vergib mir, ich bin schuldig, ich brauche dich. Und es geschieht und Menschen kommen zum Glauben. Amen. Aber ein Nachfolger Jesu Christi zu werden, bedingt, dass du diese Frage stellst. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und nicht nur die Frage stellst, danach handelst, auf die Antwort reagierst. Und frag dich das. Weißt du, Christsein ist nicht Sonntagmorgen. Wisst ihr alle. Christsein ist nicht Montagabend und ist auch nicht Donnerstagabend. Alleine. Christsein ist nicht einmal am Samstag in Nagold auf die Straße zu gehen. Das ist wunderschön, aber das ist nicht Christsein. Nach Römer 12,1 ist der vernünftige Gottesdienst, sein Leib zu begeben als ein Opfer, das da lebendig und heilig ist. Das bedeutet 24,7 bist du Christ. All dein Denken, all dein Reden, all dein Handeln ist offenbar vor Gott. Du bist erkauft, erlöst, ein Kind Gottes, ein Knecht des Herrn. Ist uns das bewusst? Stellen wir die Frage im Lichte von Herr, was willst du tun, dass ich tun soll? Fragen wir das für, ja, was denkst du, Herr, wie kann ich in meiner Gemeinde helfen am Sonntag? Das ist eine gute Frage. Vielleicht beginnst du mit Staubsaugen oder was auch immer. Aber es ist mehr. Es ist mehr. Herr, wie soll ich leben? In allen Fragen, wo soll ich arbeiten? Wen soll ich heiraten? Soll ich mich bei dieser Person melden? Soll ich dorthin gehen? Herr, was willst du? Das ist die Betonung. Du, was willst du, dass ich tun soll? Nicht, was ich will. Wir haben immer noch den Leib, oder? Das Fleisch. Diese zwei Naturen. Das eine will immer das eigene. Ich. Wir haben den Kampf. Aber frag doch den Herrn. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Also das ist nicht nur eine Geschichte. Ich glaube auch hier, er hat Herr gesagt, ich glaube die Bekehrung hat hier stattgefunden, auch wenn seine Augen erst 3 Tage später geöffnet werden. Unsere Augen werden manchmal auch später geöffnet für gewisse Wahrheiten. Ich habe Verse auswendig gelernt, ich habe sie nicht verstanden. Nach 1-2 Jahren, das will der Herr sagen. Danke, Herr, du hast mir die Augen geöffnet. Oder über unseren eigenen Zustand. Die richtige Entwicklung sollte sein, du solltest mit der Zeit von dir halten, ich bin eigentlich immer schlechter. Ich bin eigentlich immer kleiner. Ich sehe immer mehr Sünden an mir. Nicht, dass sie hoffentlich nicht zunehmen, aber ich erkenne sie mehr. Und ich erkenne den Herrn, wie groß und herrlich er ist, er nimmt zu, er wird größer. Er wird herrlicher und ich werde kleiner. Hoffentlich ist es deine Entwicklung. Ich hoffe, dass es meine Entwicklung ist. Sie sollte so sein. Paulus ist das auserwählte Rüstzeug. Eins der Verfolger, der Mörder. Weißt du, wie kannst du das erklären, dass Paulus nicht stolz wird? Ich kann es nur so erklären. Bei all diesen großen Offenbarungen, er, der Evangelist, der Gemeindegründer, Tausende kommen zum Glauben wegen Paulus. Aber der Herr weiß schon, wie er ihn demütigen kann. Und es gibt etwas, das von Anfang an dabei ist. Er hat immer noch die Bilder im Kopf. Er sieht immer noch die Gesichter der toten Christen, der toten Kinder, die er getötet hat. Er hört die Schreie der Gefolterten, immer noch. Und er weiß, das waren meine Brüder und Schwestern. Die waren Teil vom gleichen Leib, vom Leib Christi. Meine Brüder und Schwestern habe ich getötet. Das lässt dich nicht stolz werden. Wenn du sagst, ich wäre gerne wie Paulus, ich nicht. Ich nicht. Paulus hat viel gelitten. Paulus sagte, dreimal gefleht zum Herr, dass ich diesen Pfahl des Satans im Fleisch von ihm nehme. Und er sagte, lass dir meine Gnade genügen. Lass dir meine Gnade genügen. Wieso? Die Gnade ist herrlich, sie ist wunderbar, sie ist alles. Schau auf die Gnade und das andere verblasst. Paulus hat schnell verstanden, hat die richtige Frage gestellt. Ich möchte eigentlich abschließen heute mit einem Vers aus Galater 2, Vers 20. Lesen wir doch den gemeinsam. Und es ist für mich so das Fazit vom Leben von Paulus, wie er aufgehört hat, selber zu leben und gesagt hat, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es heißt dort in Galater 2, Vers 20, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, Herr. Danke für Männer und Frauen des Glaubens, die vor uns waren. Danke für einen Paulus, für einen Mann, der keine Sekunde mehr für sich lebte, als er dich kennenlernte. Für einen Mann, der alles, was Ruhm und Ehre bedeutete, für Dreck hielt, für Schaden. Gegen die Erkenntnis von dir, Herr Jesus. Bitte hilf uns, dass wir die Frage stellen können, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Bitte hilf uns, dass wir für dich leben können, dass wir auch auf deine Fragen uns fragen können und uns ändern können. Bitte, Herr Jesus, schenk dieser Gemeinde eines Sinnes zu sein, Liebe zu haben, Frucht zu bringen für dich, Herr Jesus. Bitte, füg hinzu, nimm weg, erbaue diese Gemeinde, hilf unserem Bruder Friedemann und allen, die hier unterstützen. Ich bitte, Herr, um deinen Segen für diesen Tag, für die kommende Woche. Hilf uns, für dich zu leben. Du hast es wahrlich verdient. Ich möchte dir alle Ehre geben und ich bete im Namen von Jesus Christus. Amen.